This is Malcolm Duck, and you're listening to Radio Golf Show.
Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Golfschau. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke dafür. Aus unserer schottischen Woche wurde in 0,nix eine schottische Fortnight. Und so wie es aussieht, kann es ohne weiteres ein schottischer Monat hier im Radio werden. Aber sind wir ehrlich, Golf hat immer mit Schottland zu tun und Schottland hat immer mit Golf zu tun. Heute ein treuer Verbündeter und ein Urgestein hier im Radio. Ich kenne keinen Deutschen, der Schottland und Golf besser versteht als er. Unerschütterlich, zuverlässig, tapfer und treu. Er ist ein deutscher Mann mit einer schottischen Seele. Meine Damen und Herren, es ist natürlich kein anderer als Michael F. Basche. Lieber Michael, ich freue mich immer, dir zuzuhören, das weißt du, aber heute besonders. Denn es geht um ein Thema, welches dir im Herzen liegt. Danke, dass du die Zeit nimmst, regelmäßig bei uns zu sein. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Lieber Frank, was soll ich zu dieser Einführung, zu dieser Vorstellung noch sagen? Außer ganz lieben Dank an dich, dass ich in dieser schottischen Fortnight sozusagen vorkommen darf. Ja, Braveheart und ab sofort darfst du mich MacBash nennen.
MacBash.
MacBash, wie auch immer. Ja.
Da haben wir noch ein bisschen Macbeth drin, das hört sich das
finden. Das brauchen wir nicht, aber die schottische Seele bricht völlig durch.
Ja, gerade. Nein, ja. Nicht eine schottische Woche in einem deutschen Podcast. Da muss ein Deutscher dabei sein und du bist der Einzige, wie gesagt, der meiner Meinung nach nicht nur Schottland und Golf dort kennt, sondern auch wirklich versteht. Wollen wir eine kleine Reise nehmen, vielleicht durch das Land oder?
Sehr gern.
Denn es gibt ja, sage ich mal, verschiedene Gegenden in Schottland. Es gibt einmal die Plätze in und um St. Andrews und Fife. Dann gibt es die East Lothian, the home of Malcolm Duck, wo 30, 40 Plätze innerhalb von, was weiß ich, 20, 30 Meilen sind, östlich von Edinburgh. Und dann gibt es den Westen von Schottland mit Prestwick und Troon und so weiter. Und es gibt die Highlands. Und aus den Highlands hatten wir letzte Woche Neil Hampton vom Royal Donegal Golf Club. Aber bevor wir die Reise nehmen, ja, Golf in Schottland. In Deutschland wird ja oft diskutiert, ist Golf ein Sport, ein Spiel, jetzt bin ich mal gespannt, wie du diese Frage beantwortest. In Schottland ist Golf ein Sport, ein Spiel oder eine Lebensart?
Ich würde es noch anders definieren, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und es ist eine Haltung, es ist eine Lebensart, es ist aus diesem Land so wenig wegzudenken wie Malt Whisky, das gehört einfach dazu. Es gibt ein paar Dinge noch in Schottland, die dazugehören, dass es Haggis ist oder sonst irgendwas, aber es gehört einfach dazu. Es ist eine Selbstverständlichkeit, du kommst in irgendeinen Golfplatz rein, die Kids kommen nach der Schule auf den Platz, es wird Nachwuchsarbeit betrieben, die können alle kostenfrei dort auf die, wenn sie denn eine Range haben, auf die Range. Also es wird da unfassbar viel getan, weil es ist einfach tatsächlich völlig normal, dass man dort Golf spielt. Du wirst eher angeguckt, wenn du nicht Golf spielst. Dann gucken sie dich erstaunt an und fragen, ob sonst alles mit dir okay ist, so ungefähr. So dieses berühmte Ding, die sind mit dem Golfschläger in der Hand, kommt man dort auf die Welt und das merkst du, egal wo du hingehst in Schottland. Und ich habe ja natürlich deine schottische Reise, die du vorgelegt hast mit Highlands, mit Neil Hampton von Royal Donegal, und auf der anderen Seite bist drüber gegangen, quasi mit Alan Moore nach oben an die Westküste, die Heimat von Robert McIntyre nicht zu vergessen. Wobei Alan Moore ja das Taten für Brora gemacht hat, auch ein unfassbar toller Kurs, der gerade dort gefeiert wird. 100 Jahre James Braid, von James Braid, von einem aus des großen Triumvirats, einer von den dreien, angelegt. Die feiern gerade 100 Jahre James Braid. Da passiert ganz viel, was ich dir noch ergänzen darf, weil es mir tatsächlich dann noch mal richtig aus dem Herzen springt. Du hast den Westen mit Prestwick, mit Troon, also Asher angesprochen. Ich gehe noch ein bisschen weiter natürlich. Ich gehe auf die Halbinsel Kintyre mit meinem Heimatclub Machrihanish Dunes und natürlich auf die Inseln, vor allem nach Islay, großartige Whisky-Insel mit einem unfassbar tollen Golfplatz. Auf Kintyre gibt es 4 auf einer Halbinsel. Ich habe die Daten, die Ausmessung nicht im Kopf. Wir haben tolle Golfplätze auf den Inseln, auf Arran, auf Iona. Also dieser Westen, der geht sozusagen noch mal ein Stück weiter in den Atlantik rein. Ja, und überall dort ist es komplett selbstverständlich, dass Golf ein Thema ist, und das, aber was dazu kommt, nicht so verbohrt. Ich habe mir mal irgendwann auch diese Gedanken gemacht, was in Schottland mit Golf? Es ist, da geht es nicht ums Handicap, da geht es um Sportsmanship, da geht es um Spirit of the Game, da geht es um Miteinander auf dem Platz. Da gibt's diese Handicap-Hybris nicht, die sogar der Präsident des Deutschen Golfverbandes schon mal zu Recht angeprangert hat, hierzulande. Und das macht es dort einfach unfassbar sympathisch. Kommt zur Mentalität der Menschen hinzu, die du ja auch kennst. Und es ist eine völlig andere Umgehensweise mit dem Golfsport. Das hat überhaupt nichts mit Prestige zu tun, nicht mit Reputation, mit gesellschaftlichem Status. Das erlebst du, hast du ja auch erlebt, wenn du mit Neil Hampton sprichst, der nun mal als General Manager einer Ikone wie Roald Dornock einfach ein unfassbar nice guy und handsome guy ist. Da kann sich mancher Manager in, sagen wir mal, festlandseuropäischen Golfclubs eine Scheibe von abschneiden, der glaubt, dass er der örtliche Duodez-Fürst ist. Also von daher finde ich, es ist als Fortbildung jedem Golfer angeraten, mal nach Schottland zu fahren und sich anzuschauen oder doch zu erleben, wie dort Golf verstanden und gespielt wird.
Ja, ich finde das Wort Selbstverständlichkeit super. Aber woher kommt diese Selbstverständlichkeit? Kommt die daher, dass von fast jedem schottischen Kind die Eltern Golf gespielt haben und die Großeltern Golf gespielt haben?
Ja, das ist eine historisch gewachsene Geschichte. Das ist dort tatsächlich jedermann Volkssport auf den Links. Es ist dort entstanden. Die Schotten haben Golf zu dem gemacht, was es heute ist. Spiele mit Schläger und Ball gab es zu allen Zeiten in der Weltgeschichte und in allen möglichen Ausprägungen. Die Niederländer behaupten, sie haben das Golfen erfunden. Es ist dann irgendwann nach Schottland gekommen. Da gibt es ja unfassbar viele Entstehungsgeschichten und Legenden. Fakt ist tatsächlich, dass es wohl in den Niederlanden diese Art von Golf zuerst gegeben hat oder eine ähnliche Art von Golf. Selbst die Chinesen haben schon mit Stöcken Kugeln in Löcher gebuddelt, die sie in den Boden gebuddelt haben. Aber die Schotten haben Golf zu dem gemacht, was es ist. Und es ist diese generelle britische Sportsmanship, die du auch in allen anderen Sportarten dort erlebst, die einen Sportsgeist haben, der muss, ich sag mal, soziogeografisch muss der begründet sein. Und deswegen ist das dort so. Es ist gewachsen, es gehört zur Historie des Landes, gehört zur DNA von Schottland, vielleicht so wie Fußball, was ja auch in England erfunden oder auf den britischen Inseln erfunden worden ist, dennoch zu vielleicht unserer DNA gehört, weiß ich nicht, aber definitiv gehört Golf zur DNA von Schottland.
Und ja, also ich sehe es so wie jedes Dorf oder jede Kleinstadt und jede Stadt in Deutschland ein Freibad hat jedes Dorf, jede Kleinstadt und jede Stadt in Schottland Golfplätze.
Ja, ist so, absolut. Ja.
Meine Zeit in Edinburgh, wo ich noch nicht so ein richtiger Golfer war, die hatten, glaube ich, 13, 14, 15 Plätze in der Stadt, öffentliche Plätze in der Stadt Edinburgh. Und ich konnte es gar nicht glauben, wie Männer nach der Arbeit in Blaumännern geparkt haben, Tasche aus dem Kofferraum und losgegangen sind.
Selbstverständlichkeit, genau. Ja.
Das ist genau diese Selbstverständlichkeit.
Ich nenne das immer, das gibt ja, wir haben unfassbar viele berühmte Golfplätze, die jeder in jedermanns Munde sind, ob das der Old Course ist, ob das Dornoch ist, Prestwick, was auch immer, da gibt's Namen wie Sand am Meer, die wir alle kennen, Muirfield und. Es gibt aber was du sagst, sind diese kleinen oder diese städtischen Plätze, ich habe sie mal genannt, Local Links, die irgendwann in ihrer Entstehungsgeschichte angefangen vor den Stadttoren, so wie das Wort links die Verbindung ist zwischen ich sag mal Stadt und bebaubarem Land, also Ackerland und ähnlichem und dem Meer, also auch das unfruchtbare Land in den Dünen und so weiter, und wo die Städte mittlerweile drumherum gewachsen sind. Und auf einmal stehst du auf dem 16. Loch und du spielst auf die Häuserzeile der Stadt zu. Jo, und wenn du dann immer noch einen Slice drauf hast, dann kannst du danach die Fensterscheiben bezahlen. Ja. Das ist unfassbar. Und diese kleinen Links, diese eher unbekannten Leven Links, London Links, da gibt es so viele, die, wie du richtig sagst, ja, Freibad hierzulande der Bolzplatz, den haben die da auch, aber die haben halt daneben noch einen Golfplatz, ja.
Naja, und dann, wenn man sich die Plätze anguckt, ich meine, ich habe mir letztens noch gucke ich mir öfters mal an, wenn ich nichts zu tun habe, diese Golf Course Rankings, wie sich die verändern und ob es ein paar neue Plätze gibt, die da drin sind. Und wenn man dann sieht, eine meiner persönlichen Lieblingslisten ist die von Golf Digest, wenn man dann sieht, wie ein Golfplatz wie Nairn zum Beispiel, Nummer 95 in der Welt ist. Und wenn man sich dann überlegt, wenn man sich diese Plätze, die jeder Golftourist in Schottland spielen will, ob es jetzt oder Träumte St. Andrews oder Troon oder Renaissance oder Muirfield oder was immer die sind, ja, diese Plätze. Liegt der Charme aber nicht darin, die Plätze zu spielen, die vielleicht, und das habe ich auch ja mit Neil Hampton besprochen, gerade über die Highlands, was die Plätze dort so attraktiv und so charming und so besonders gemacht hat, war die Unerreichbarkeit dieser Plätze. Man kann nicht dahin fliegen und eine halbe Stunde später ist man auf dem Golfplatz, ob das in Miami, ja, New York oder was immer ist. Vielleicht anstatt über die berühmten Plätze, die jeder kennt und die jeder spielen will und vielleicht auch spielen sollte. Du hast, ich meine, Macarena Dunes ist auch in den Top 100, denke ich mal, der Welt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber wenn du auf Reise gehst in Schottland, kommt es doch bestimmt vor, dass du Plätze entdeckst, von denen du noch nie gehört hast.
Jein, also gehört habe ich garantiert davon.
Ja, also gehört in einem, weiß, nicht in deinem Sinn, ja, ja, sondern...
Nein, du Moment. Hast völlig recht, aber die Mischung macht es. Die Mischung macht es. Es ist diese Mischung aus Historie, aus eingebettet in die Golfgeschichte, Dornoch, Donald Ross, Old Tom Morris, der da auch schon zu Werke war. Das sind die internationale Reputation. Natürlich hat man so einen Platz auf der Bucketlist. Das ist ganz klar. Aber die Mischung macht es. Und du hast es gerade angesprochen. Natürlich sind die schottischen Golfplätze, es gibt schottische Golfplätze, da musst du dich echt verirren, um die zu finden. Es sei denn, du weißt genau, wo du hin musst. Und wir wissen alle, dass das mit der Entwicklung der Eisenbahn und dem Ausbau der Eisenbahnlinien an die Küsten überhaupt Golf erst zu dem, sagen wir mal, Freizeit, zu der Bedeutung im Freizeitsektor sich entwickelt hat, den es nun mittlerweile hat, weil du sonst da kaum hinkamst. Das waren tatsächlich Spielwiesen der lokalen Bevölkerung. Und ich finde, die Mischung macht es. Und man soll, ja, du hast völlig recht, Dornoch ist toll, aber unterschätze mir niemand Nairn, Brora, Goldsby oder dieses sensationelle Neunloch-Ensemble Donness im ganz hohen Norden in den Highlands. Ein neuer Linksplatz, der ist noch gar nicht so alt, aber ein unfassbares golferisches Erlebnis, den zu spielen. Und das ist die Mischung. Das ist die Mischung, die ich so großartig spiele. Du hast überall, egal wo du in Schottland hingehst, du hast Kracher wie Donner, Cabot Highlands mit auch mit dem neuen Kurs, mit Old Patty und solche wirklich tollen Plätze. Und dann hast du vermeintlich unbekannte Plätze wie Nairn, Donnes, Brora ist nicht unbekannt, aber ist immer unterschätzt. Mhm. Das ist ein Erlebnis an sich. Das gehst du nicht hin und sagst, okay, ich bin jetzt hier, ich spiele Donner und dann nehme ich Brora im nebenher noch mit, sondern du gehst nach Brora und hast ein komplettes Golferlebnis, das du auch genießen und erleben und in deiner Erinnerung bewahren kannst, wenn du nicht noch Donner spielst. Und das hast du in jeder dieser von dir angesprochenen Regionen. Neben den berühmten Plätzen gibt es immer sensationell gute, ich will die gar nicht zweite Plätze oder zweite, in der zweiten Reihe nennen, ja, weil das passt überhaupt nicht. Mhm. Weil es gibt überall doch unfassbar gute Plätze, die jetzt nicht in jedem Ranking auf dem 10. Platz stehen, sondern auf Platz 95 und immer noch unfassbar gut sind zum Spielen. Man muss das wollen, man muss Linksgolf spielen wollen, man muss es verstehen, man muss es auch akzeptieren. Man muss die Unwägbarkeiten akzeptieren, die da dazugehören. Aber dann gibt es, wie gesagt, hinter den Top 20, 30 Linksplätzen, die in aller Munde sind, gibt es noch 300 andere.
Ja, und es ist
so
ja
viele gibt es in ganz Schottland nicht. Aber
ja, es ist ja auch kein Wunder, dass die Open, die Plätze in der Open Rotation alles Linksplätze sind. Denn England, Irland und auch Schottland haben hervorragende Parkland-Plätze.
Absolut.
Absolut. Ich meine, der älteste Golfclub der Welt, Royal Burgess in Edinburgh, ist ein Parkland-Kurs hervorragender Platz. Aber es ist halt dieses Linksgolf, was Schottland halt besonders macht. Und du hast die Eisenbahn erwähnt. Es ist ja kein Zufall, dass, wenn man sich die Open anguckt, nicht jetzt bei jeder, aber bei einigen, wo da direkt an einem Loch die Eisenbahn vorbeigeht, denn es wurde ja gebaut, um die Leute von der Stadt zum Golfplatz zu bringen.
Ganz genau ist das. Wieso? Gerade im Westen, du hast es eben erwähnt, du hast nicht mehr alle Stationen sind erhalten, aber Prestwick ist das beste Beispiel. Wenn du in Prestwick am ersten Abschlag stehst und den wie der Natural Born Slicer deinen Ball erstmal nach rechts weghaust, weil du dich nicht richtig eingespielt hast oder sowieso vor Ehrfurcht etwas weiche Knie hast, ja, dann liegt der auf den Bahngleisen, ne? Und da kannst du nur froh sein, wenn nicht gerade Zug vorbeifährt.
Ja, und die sind auch oft rechts, die Gleise.
Ja, die sind immer rechts, komischerweise. Ja, oder meistens, ja. Das ist so. Das gehört einfach dazu. Und du kannst in Ayrshire kannst du mit der Scott Rail fährst du, nimmst dein Golfbag, steigst in Zug und steigst alle zwei Stationen aus, gehst 18 Loch links Golf spielen, steigst wieder in Zug und fährst weiter.
Ja.
Das Wunderschöne ist, dass das überhaupt niemand dort komisch findet, wenn du das machst. Ganz im Gegenteil. Die Leute sprechen dich an, die finden das klasse. Golferisches Herz auf dem rechten Fleck.
Kannst du dich an deine erste Schottlandreise erinnern?
Ja, kann ich. Kann ich. da habe ich da gestanden und habe gedacht, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich hatte das unfassbare Glück, tatsächlich das unfassbare Glück, das ist schon ein paar Jahre her, ich hatte irgendwie 11 Tage und von den 11 Tagen hatte ich 10 Tage strahlend blauen Himmel, Sonnenschein. No wind, no rain. Also auch das Klischee, also in Schottland immer nur pustet und immer nur komisches Wetter ist, das stimmt nicht. Das ist da das genau wie Hamburg oder andere, die angeblich immer Schiedwetter haben. Haben sie nicht. Ich diskutiere da oft mit Menschen darüber, die gar nicht aus dem Golf kommen, die dann sagen, das ist ja in Schottland, das ist ja alles da nur finster und unwirtlich. In Schottland hat so unfassbar schöne Strände, da glaubst du, du bist auf Sardinien oder in der Karibik. Und genauso ist das mit dem Wetter auch. Also ich war glücklich bei meinem ersten Linksgolf-Erlebnis, dass da ein für den normal deutschen Festlandsgolfer, der diese ganzen Wetterunwilden nicht gewohnt ist, dass dort solche hervorragende Bedingungen war. Ich habe gespielt, tatsächlich an der Westküste war mein erster Golfplatz, West Kilbride, auch einer dieser nicht so bekannten Plätze, weil alle nach Troon und nach Prestwick oder so gucken, und habe gespielt mit dem Manx Captain. Das war sozusagen auch meine erste Begegnung mit dieser schottischen Golf-Mentalität, Spirit of the Game. Yep. Ich habe mir da einen zurechtgewürgt auf dem Platz. Das war für mich alles völlig neu. Auch dieses Thema Ground Game, dass da alles bumpy war und gerippte Fairways. Ich fand das alles toll. Ich kannte das alles von Fotos. Und wollte das immer mal spielen. Als ich dann da stand, habe ich gedacht, mein Gott, was hast du dir jetzt hier angetan? Das hat nichts mit dem zu tun, was du von den gepflegten, manikürten Parklandplätzen in Deutschland oder in Europa kennst. Und das hat mit dem Men's Captain, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Der hat mir direkt am ersten Abschlag den Zahn gezogen, dass ich jetzt hier nervös zu sein habe, sondern ja, play well, have fun, enjoy your round. Und dann war's das. Und das war unfassbar gut. Und das hat so ein bisschen, ja, diesen Grundstein gelegt, das Ganze mit der entsprechenden Entspanntheit und dem Spirit for the game und of the game anzugehen, den du da einfach brauchst. So, und dann ansonsten, wenn dir das Wetter nicht gefällt, altes Sprichwort, warte 5 Minuten, trinken Whisky, ändert sich garantiert. Also von daher ist das alles gut.
Aber ich liebe das schottische Saying, no rain, no wind, no golf. Das ist
ja absolut besten. Absolut.
Sayings, die gibt aber genau, was du da ansprichst, dass du mit dem Men's Captain, dass der mit dir losgezogen ist, das spricht ja auch wieder Bände über die Mentalität der Schotten, wie sie mit diesem Spiel umgehen. Ja,
absolut.
Wir haben uns schon oft drüber unterhalten und du hast mir erzählt, wie, wenn du in Schottland vom Platz kommst und dich an die Bar setzt im Clubhaus, dann fragt dich keiner, was du geschossen hast. Die Mitglieder vom Club fragen, wie hat dir unser Golfclub gefallen?
Ja.
Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Leute in Kontinentaleuropa oder in den USA denken. Da geht es ja darum, was hast du geschossen?
Ja. Wie hast du unterspielt? Hast du ein Handicap unterspielt? Was auch immer, ja.
Wie wichtig ist das für dich als deutschen Mann mit schottischer Seele, diese schottische Mentalität, diese Gastfreundschaft?
Ich liebe sie. Und man könnte jetzt sagen, ja klar, der Kampf kommt dahin als Golfjournalist und dann spielt natürlich der Men's Captain mit ihm, weil sie ihm da irgendwie die Unhörchen machen. Nein, das Gefühl hast du da nicht. Du hast dieses Gefühl nie. Du kommst dahin, weil du Golfer bist und ist egal, wer du bist, ob du Journalist bist oder der Kaiser von China, spielt immer blöder Spruch in diesen Zeiten, aber das interessiert die nicht.
Ja.
Bist du ein Sportsman, bist du ein Golfer, hast du das Golferherz auf dem rechten Fleck und nur darum geht's. Wie gehst du auf den Platz oben, wie gehst du mit deinen Erfolgserlebnissen um, mit deinen Frustrationen, die deutlich in der Überzahl sind? Wie gehst du damit um? Wie verhältst du dich? Dieser uralte Spruch, in der Tat uralt vom griechischen Philosophen Plato, der gesagt hat, du erlernst einen Menschen im Spiel in einer Stunde besser kennen als im Gespräch in einem Jahr. Und wir wissen alle, das tritt nirgendwo so deutlich zutage wie beim Golf, weil du da in dem Augenblick, wo du am ersten Abschlag stehst, entblätterst du dich machst dich emotional und wie auch immer nackig, weil dieses Spiel dir jeden Nerv zieht, wenn du und genau zeigt, wie deine Webmuster sind. Und das ist das Einzige, was dich dort interessiert. Nicht, warum du da bist oder wer du bist, sondern wie gehst du mit dem Platz, mit dem Spiel und mit dir selbst während des Spiels um. Und das ist dieses unfassbar charmante und liebenswerte. Das erlebst du überall. Du stehst, ich war auf Isla, du stehst am Abschlag, auf der Driving Range kommt einer an und sieht dich da Bälle schlagen und sagt, habt ihr eine Startzeit? Schlag mich hier nur warm. Ah, okay, ein bisschen die ersten Bälle schlagen, sind gestern erst angekommen, la la la. Und dann lädt er dich ein und sagt, ja Mensch, kannst gerne auf unserer Facebook-Seite dich einklinken, kannst dich auf mich berufen. Ich bin hier der stellvertretende Men's Captain und wenn du Lust hast, Mitglied zu werden, einfach weil du dich mit dem nett unterhalten hast und weil der gemerkt hat, da ist eine Seelenverwandtschaft. Mhm. So, Soulmates, golferische Soulmates. Und das ist das, was da zum Tragen kommt. Und das finde ich unfassbar klasse.
Ja, Neil Hampton, ich hätte mit Neil darüber gesprochen, Und Dornach ist regelmäßig in den Top 5 der besten Plätze der Welt.
Ja.
Dann denkt man, wenn man sich die anderen anguckt, nicht, dann, oh, alles explosives Zeug. Und eine ganz tolle Sache, ich weiß nicht, ob er es im Podcast erwähnt hat, aber alle Angestellten von Royal Dornoch sind automatisch Mitglieder von Royal Dornoch. Und an den Tagen, an denen sie nicht arbeiten, kommen sie wie alle anderen Mitglieder oder Gäste zum Golfclub und werden bedient wie und gepampert wie die Gäste und Mitglieder normalerweise.
Muss ich ja. Nicht vorstellbar woanders.
Nein, auf gar keinen Fall vorstellbar woanders. Aber es, genau das funktioniert. Und ich möchte auch noch gleich speziell über Dornoch sprechen. Aber als du das erste Mal vom 18. Grün von einem Linksclub gekommen bist, oder vielleicht auch schon beim Turn oder vielleicht auch schon auf dem ersten Abschlag, wann hast du gespürt, dass das ist was für dich? Das, dieses Linksgolf, was du nur von Bildern kanntest?
Das hat keine neuen Loch gebraucht. Ich bin da hingekommen und bin tatsächlich in West Kilbride auf den ersten Abschlag gegangen und hatte danach noch die Möglichkeit, solche Plätze zu spielen wie Prestwick St. Nicholas. Auch genau das Thema, alle Rede von Prestwick St. Nicholas, der Arbeiter-Golfclub und Arbeiter-Golfplatz sozusagen. Ein unfassbarer Golfplatz, sensationell gut. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin dahin gekommen und wusste, dass ich hier richtig bin. Dass ich bin angekommen, Golferin. Mhm. Das war, vielleicht könnte man sagen, nachdem ich irgendwie es geschafft habe, den Abschlag auf dem ersten Loch halbwegs aufs Fairway zu bringen. Mhm. Da habe ich gedacht, du bist zu Hause, golferisch,
ja.
Golfsportlich. Das war nicht Liebe auf den ersten Blick, es war eine sehr lange Anbetung aus der Ferne. Wir hatten sozusagen eine platonische oder eine Brieffreundschaft, Linksgolf und ich. Und dann haben wir dieses Lotterverhältnis dann endlich in ein ernsthaftes Korsett gegossen. Und der Anfang war sozusagen das Ende dieses Interimszustands, und der musste unbedingt kommen, und von da an habe ich gedacht, ja, das ist deine Art von Golf, und wenn du in deinem ganzen Leben nur noch diese berühmte Frage, nur noch einen Platz spielen dürftest, dann wäre der irgendwo da in Schottland, ja. Und sonst nirgendwo. Dann gäbe es auch kein Nachdenken über Augusta National oder da könnte ich ja noch drüber nachdenken, dass ich ein paar schottische Golfplätze kenne. Vielleicht würde ich mir dann Royal Melbourne aussuchen oder sowas. Auch letztlich Linksstil und so weiter und Mackenzie. Aber das war das Ankommen. Also der Anfang war eigentlich so, dass die Vervollkommnung, das Ende der Vervollkommnung, ja. Sozusagen.
Jetzt speziell Royal Dornoch, denn wir reden oft drüber und alle oder viele reden oft drüber, wie sich das Spiel entwickelt. Die Modernisierung vom Spiel selbst und von den Plätzen. Und man fragt sich dann schon, wie Plätze, die 150 Jahre alt sind, vielleicht noch älter, viel älter, wie die modern bleiben. Ich meine, jedes Mal, wenn die Open in St. Andrews ist, kommt die Diskussion, warum ist das eigentlich ein Open-Platz? Wenn hier kein Wind bläst, dann schießen die, was weiß ich, 20 unter. Ja. Ja. Die Architektur von diesen Plätzen, ich meine, für jeden Linksplatz in Schottland ist der erste Architekt ja erstmal die Natur.
Richtig, das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Und dann kommt jemand wie Old Tom Morris oder was weiß ich wer, oder heute ein Ben Crenshaw oder ein Bill Coore oder ein Tom Doak, und gucken sich das an und sagen, oh, okay, hier ist ein guter Platz für ein Tee, da mähen wir das Gras und da hinten ist das Grün.
Ja.
Glaubst du, es ist unerlässlich für junge Architekten und jetzt auch vielleicht deutsche Architekten, diese Plätze zu besuchen und kennenzulernen und zu studieren vielleicht sogar, um Inspiration für ihre Designs zu holen?
Das ist natürlich eine völlig rhetorische Frage, weil wenn du sie mir stellst, kann die Antwort nur ja.
Die Frage lauten, ist, tun Sie das?
Das ist eine andere Frage, aber wir kennen alle genug, also ich kenne etliche, die es getan haben und die das auch für wert und für richtig erachten und die, bei denen man das auch in ihren Designarbeiten merkt. Und wer glaubt, das nicht tun zu müssen, der hat, ich sag mal, das kleine Einmaleins seiner Kunst nicht oder missachtet das kleine Einmaleins seiner Kunst oder das Grundhandwerkszeug seiner Kunst. Auf diesen Plätzen sind, ob das Templates sind wie Read and Hole oder sonst irgendwas, das sind einfach die Blaupausen des Golfplatzdesigns, die dort in der Landschaft, in der Natur rumliegen und der Genius eines Old Tom Morris, der erkannt hat, wie man die natürlichen Gegebenheiten so arrangiert, dass daraus ein herausforderungsvolles, aber auch vergnügliches Spiel werden kann. Und die einzige Antwort auf diese Frage, muss man das? Also wenn Leute wie Tom Doak, David McLay Kidd, Crenshaw Core, wie auch immer, die wirklich zur heutigen Zeit die größten in diesem ihrer Zunft sind. Wenn die genau dort angefangen haben, ihr Handwerk zu lernen, ihre Studien über Golfplatzdesign zu beginnen, ja, dann frage ich mich, wie man allen Ernstes sowas ignorieren kann. Die sind nicht von ungefähr die Größten in ihrem Bereich und die sind sie auch nicht von ungefähr deswegen, weil sie genau dort sich das Rüstzeug geholt haben. Die strategische Bedeutung des Old Course, die erschließt sich, das kennen wir aus 1000 Beispielen, ob das Sam Snead ist oder Bobby Jones, die erklärt sich nicht beim ersten Mal spielen, die erklärt sich nicht beim dritten Mal spielen, diesen Platz muss so ein paar Mal spielen, um ihn zu begreifen. Und das ist bei Royal Dornoch genauso. Royal Dornoch ist ein wunderschöner Platz. Wenn es schönes Wetter ist und kein Wind weht, macht der irren Spaß zu spielen. Und dann denkst du dich, hallo, ist doch easy alles hier. Ja, aber wenn auch nur ein Hauch Wind weht, dann Gnade dir, Old Tom Morris, dann geht's da richtig zur Sache. Und diese Plätze, du hast gesagt, der erste Baumeister ist die Natur und die Plätze leben von der Natur, vom Einfluss der Natur, Wind und Wetter. Und das macht sie so einzigartig, das macht sie so anfällig für das moderne Spiel mit der mit den Hochleistungsmaterialien und so weiter, mit den immer weiter fortschreitenden Schlaglängen, völlig separates Thema für sich. Das macht sie anfällig. Ich fand es damals klasse, dass ich keinen Wind hatte und Sonne. Aber in dem Augenblick, wo du Wind hast und noch Regen, auch das habe ich nun mittlerweile zur Genüge erlebt. Ich will da gar nicht sagen, selbst da macht mir Golfen Spaß. Da gucken mich sowieso immer alle an, als ob ich gleich abtransportiert werden müsste. Aber das gehört einfach dazu. Die Natur war der Baumeister und die Natur gehört dort zum Spiel dazu. Die Natur, die von oben kommt oder die in Form von Wind kommt, die Natur, die am Boden ist, der harte Boden, das wellige Gelände, das gehört einfach mit dazu. Und wenn du das mit einbeziehst, dann wird das Spiel herausfordernd und dann kriegt das Spiel auch diese Unberechenbarkeit, die Golf ja nun mal per se in sich hat. Das Wesen des Spiels ist die Imperfektion und diese Plätze verkörpern das schon auf dem Parkett, auf dem du dein eigenes unvollkommenes Spiel dann versuchst zu spielen.
Ja, und du hast gerade die Schlaglängen erwähnt. Und ist es nicht interessant, dass von den besten Löchern in Schottland und vielleicht das beste Loch auf St. Andrews und auch Royal Dornoch ein kurzes Par 4 ist?
Ja, richtig. Ist so. Ich? Oder nimm das Par 3, die 8 in Royal True, die Briefmarke, wo du denkst, 80 Meter Par 3, da lache ich ja drüber eigentlich. Ja. Nee, da sind Leute weinend runtergegangen mit 15 Schlägen. Ja. Und diese Geschichten sind ja alle hinlänglich bekannt. Und genau das ist es. Solche Löcher gibt es auch woanders. Ich denke an die 10 von Riviera im Riviera Country Club. Mhm. Mein Heimatclub Mertiuns hat ein wunderbares Loch, dieses Par 4, kurze Par 4, die 4. Wenn du den Abschlag richtig triffst und auf der richtigen Welle aufkommst, dann rollt dir der Ball bis runter aufs Grün. Dann spielst du das Ding Igel. Aber wenn du die falsche Welle triffst oder Pech hast, der Ball verspringt dir, dann bist du auch ganz schnell beim Bogey, weil das Ding das Grün liegt in der Schüssel. Dann wird es dann auch wieder schwierig. Also das macht einfach unfassbaren Spaß, ohne dass du über die schiere Länge zum Ergebnis kommst. Du kannst dir überlegen, schlägst ein langes Eisen vom Abschlag, schlägst ein Fairwayholz. Wie steht der Wind? Versuchst du mit einem Driver, ich bin jetzt wahrlich nicht der längste vom Abschlag, versuchst du trotzdem mit einem Driver hinzukommen. Und das macht den Reiz aus. Das macht den Reiz aus gegenüber dem Autobahnspiel. Hauptsache lang und den Rest erledigst du mit dem Wedge. Ja. Finde ich langweilig.
Es ist die Strategie, die man ja beim Ballern wirklich.
Shotmaking, Kursmanagement, gehört alles dazu. Ja.
Genau. Und dann Linksplätze, sollte man sagen. Die Greens sind nicht immer super schnell, gerade weil es halt sehr windig ist. Ich meine, wenn die mähen würden wie US Open Speed oder sowas, dann würden die Bälle auf dem Grün ja nie zum Liegen kommen.
Richtig.
Und das macht es auch wieder spielbar für jedermann, nicht? Ich meine, diese Diskussion, wenn jetzt neue Plätze gebaut werden und mit den verschiedenen Tees und so weiter, weil diese Linksplätze ja jetzt nicht 7000 Meter sind oder 6500 Meter oder vielleicht sogar gar nicht 6300 Meter,
ja,
brauchen die nicht 5 oder 6 Tees. Die haben 2 oder 3 Tees.
Ja.
T-Blocks. Und jeder kann es spielen, von einem Major-Sieger bis hin zu einem, der 100 schießt.
Genau, und das Schöne daran ist, dass das natürlich so ist, dass die T-Boxen, sagen wir mal, in der Landschaft verstreut liegen. Die liegen nicht linear hintereinander, einfach nur durch Distanz getrennt, sondern die liegen versetzt im Gelände. Das heißt, auch wenn du von ganz vorne spielst, spielst du einen völlig anderen Platz, weil du das Fairway von einem völlig anderen Winkel aus anspielst und. Also diese ganzen Komponenten, die kommen ja auch noch dazu. Du gehst durch irgendwie ein Meer aus Strandhafer und Schwingelgras und irgendwo hast du mittendrin so ein Viereck, wo ein Abschlag ausgesteckt ist. Mhm. Und von da aus sieht der Platz völlig anders aus, als wie er ausgesehen hat auf dem Weg zu diesem Abschlag. Und all das macht diese Faszination Linksgolf aus. Mhm. Du hast nie eine gerade Lage. Du stehst immer tief zum Ball. Ich habe mal mit Leuten gesprochen, die sagen, nee, das spiele ich nicht. Da stehst du ja nie gerade zum Ball. Ja, genau. Ist so.
Das ist ja genau der Sinn der Sache.
Das ist der Sinn der Sache, richtig.
Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich hatte gerade was auf der Zunge. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das gibt es doch gar nicht.
Kommt wieder.
Nee, es kommt irgendwann wieder, auf jeden Fall. Lass uns über ich würde jetzt mal nicht sagen explodierten Preise, aber die angepassten Preise an die Top-Plätze der Welt. Ich meine, Royal Dornoch, wenn man sich das anguckt, als einer der besten Plätze, ist dann noch relativ günstig. Und diese Plätze, sag ich mal, No-Names, wäre vielleicht ein guter Weg, die zu beschreiben, die sind ja auch noch immer relativ günstig.
Absolut. Ja. Du kriegst sensationell gute Golfplätze für unter 100 Pfund. Das ist für den Geistesgeil-Golfer hiesiger Provenienz immer noch zu viel. Der feilscht ja schon hier um jeden Cent auf dem Golfplatz. Yeah. Manchmal auch zurecht, wenn man sich die Qualität der Plätze anguckt. Aber du hast dort für unter 100 Pfund hast du Wahnsinnsplätze, wirklich Wahnsinnsplätze, ja. So, Macri Hannes Dunes kostet 100 Pfund oder hat im vergangenen Jahr 100 Pfund gekostet.
Ja.
Und du hast da wirklich das Erlebnis, ist nicht, weil es mein Heimatplatz ist, sondern weil es einer der naturbelassensten Plätze der Welt ist, wo wirklich nichts im Gelände gemacht worden ist, außer eine Teebox auszumähen und vor allen Dingen das Grün reinzusetzen. Mehr haben die da nicht angefasst. Selbst die Bunker sind dort gemacht worden, wo sowieso Sandkuhlen waren von den Schafen oder vom Wind ausgeweht. Du hast eine spektakuläre Küstenszenerie und ja, für vergleichsweise kleines Geld. Und wenn du die Preise ansprichst, ja, sie kriegen das Geld ja auch. Das ist das ist der Gesetz des Marktes. Die Amerikaner kommen, die Japaner kommen, die ja. Australier kommen, die Kanadier kommen. Alle wollen diese Plätze spielen, erst recht nach der Covid-Pandemie. Die machen die Tea-Time-Bücher auf und machen sie eine Stunde später wieder zu für die nächste Saison. Das wird Neil Hampton dir erzählen. Ich habe es in Royal County Down erlebt und so weiter, weil diese Plätze natürlich einen unfassbaren Nimbus haben und die lockten halt die Leute aus der ganzen Welt.
Ja, Neil hat auch gesagt, die machen jetzt, glaube ich, nächste Woche die Tea Times für 27. Aber okay, wenn es um das Geld geht, und da möchte ich gerne das neue Clubhaus von Dornoch ins Spiel bringen und wie sich diese neuen Golfclubs, sage ich mal, entwickeln, egal wo die sind, gerade auch in den USA. Und schottische Clubhäuser sind was ganz Besonderes. Du hast alles von, was aussieht wie irgendwie so eine kleine Hütte oder ein Container oder was weiß ich, bis hin zu opulenten Mansions. Dornoch baut ja gerade jetzt einen dritten Platz. Glaubst du, und für die, die es nicht wissen, Dornoch hat jetzt ein neues Clubhaus gebaut für 12 Millionen, 13 Millionen Pfund, sowas in der Gegend.
Ja.
Das Clubhaus ist ja eigentlich viel teurer zu unterhalten als der Platz. Oder ähnlich. Ja. Und man sieht, wie jetzt in den USA, ob es Pinehurst ist, wo sie jetzt Number 10 und 11 bauen, mit zwei Clubhäusern, ob es diese anderen Resorts sind, wo sie ein Clubhaus haben und drei Plätze. Glaubst du, Dornoch baut den dritten Platz auch, um mehr Greenfeed zu generieren, um das neue Clubhaus zu finanzieren?
Nein, ich glaube nicht, dass sie dafür das Clubhaus finanzieren müssen. Ich denke, dass Neil Hampton das schon vorher ganz klug durchfinanziert hat. So schätze ich das jedenfalls ein. Nein, sie bauen den dritten Platz, weil sie es können, weil sie das Land gekriegt haben, weil sie auch mit dem neuen, was haben sie, 50 Acres, wieder am Wasser sind, am Dawn of Firth. Also sie bringen wieder Linksgolf rein. Sie können wieder einen Linksgolfplatz bauen, wenn gleich einen neuen. Und sie machen einfach das, was jeder kluge Kaufmann macht. Er nutzt den USP, das Alleinstellungsmerkmal eines Championship-Kurs Royal Dornoch mit der Anziehungskraft, um die Gäste länger an den Ort zu binden. So, das bedeutet, wer da hinkommt, spielt sowieso den Championship-Kurs, spielt vielleicht den Strui, der ein wunderbarer Platz ist, spielt sicherlich dann erst recht den neuen, den will man ja dann auch. Natürlich. Das wird auch entsprechend gemacht. Nicht von ungefähr ist es eine amerikanische Firma, die den macht. Also wird das auch so in den amerikanischen Markt transportiert und sitzt dann in diesem schlagzeilenträchtigen neuen Clubhaus. Also ja, und wenn du dann da rausgehst, dann bist du mal entspannt, lass mich hochrechnen, mindestens 1.000 pro Nase, 1.000 Pfund los. Mhm. Alleine an Green Fees. Und da hast du da noch nicht gewohnt, da hast du noch keine opulenten Dinners gehabt, da hast du dein obligatorisches Kaltgetränk und was auch immer gehabt, hast drei Plätze gespielt und hast pro Nase 1.000 Pfund dagelassen. Und das würde jeder vernünftig planende und denkende Kaufmann tun, wenn er einen solchen USP hat wie das Etikett Royal Dornoch. So. Der Links-Trust in St. Andrews macht es genauso. Der pachtet jetzt Plätze dazu und brandet sie als Links Trust Mitglied, einfach um die Nachfrage zu bedienen und mehr Möglichkeiten für Nachfrage zu haben. Und das finde ich legitim.
Ja, finde ich auch. Ich meine, mit Green Fees von einem zweiten oder dritten Platz kommt ja auf jeden Fall mehr Geld in den Club, als das Clubhaus generiert.
Das auf jeden Fall. Das kommt dazu. Die Verweildauer ist im Clubhaus dann länger, weil du gehst ja nach der Runde auf dem zweiten und nach der Runde auf dem dritten Platz, gehst du auch wieder ins Clubhaus und machst Umsatz an der Theke. Dann haben sie drumherum teils sehr schöne Hotels, auch Kooperationen mit den Hotels, die angedacht sind. Also das ist ein komplettes Paket, was sie dort anbieten. Und sie haben im Umfeld ja auch noch Plätze, wo sie sagen können, du kannst dich gemütlich eine Woche da aufhalten und kannst dir, wie ich immer so nett sage, die Finger blutig spielen. Und ein Platz ist so schön wie der andere zu spielen.
Ja. Ja, im Sommer kann man 54 Loch spielen, wenn man
will. Ja, kannst du 54 Loch und dann fährst du, ich sag mal, 20 Kilometer weiter, dann bist du in Brora und dann hast du noch Goldsby und dann hast du noch Kane und wie es alles heißt. Und wenn du noch ein bisschen weiter fährst, das Einzugsgebiet ist einfach gigantisch. Genauso wie in East Lothian bei unserem Freund Malcolm Duck oder in Ayrshire, wo du die Plätze wie an der Perlenkette hast. 11 ja. Kilometer, 18 Plätze, 64 Loch könntest du ablaufen,
ja,
hintereinander,
ja,
Golfplatz übergreifend. Und die längste Entfernung zwischen dem Grün und dem nächsten Abschluss sind 500 Meter.
Ja.
Das ist einmalig. Und genau diese USP, die schlachten sie auch aus. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
Finde ich auch in Ordnung. Hast du ein Lieblingsclubhaus oder eins, das dir besonders gefällt in Schottland?
Die Qual der Wahl. Ich finde das von Western Gales ist unfassbar charmant und schön. Irgendwie so Prestwick ist Prestwick.
Mhm.
Alleine weil der Champion Belt da liegt und da kommst du halt rein und hast diese ganze Geschichte inklusive diesem Kümmel, dem was sie da trinken und diese ganze Geschichte des Clubs in Prestwick und das Clubhaus in Prestwick macht es einfach zu einer Landmarke, so wie das Clubhaus vom Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Jedes Clubhaus hat seinen Charme. Das ist wirklich so. Ich liebe mein Clubhaus, weil es keins ist. Das ist eine Feldsteinhütte, die ebenso rustikal wie charmant ist. Und wenn du eine Stunde zu spät kommst, ist der vor sich hin simmernde Kaffee schwarz wie Teer in dem Kaffeekocher. Es ist großartig. Und dann muss man sich von Lorna oder von Peter mal so ein Frühstücks, so ein Breakfast Bun oder Roll machen lassen. Dann weißt du, und dann bist du in Schottland. Und dann gehst du raus und dann steht auf einmal einer neben dir und sagt, ich habe gehört, du kommst aus Deutschland. Und ja, ich war 50 Jahre lang im Symphonieorchester der BBC. Und auf einmal stehst du am ersten Abschlag eines Linksgolfplatzes und unterhältst dich über Jazz und Jazz-Trompeter und Till Brönner und was auch immer. Ja. Sowas, ich sag mal, vielleicht tue ich jetzt dem einen oder anderen Platz Unrecht, aber sowas erlebst du vor allen Dingen dort, weil das einfach eine ganz anderer Spirit ist.
Ja. Was kannst du uns über Jugendgolf in Schottland erzählen? Was machen die anders als andere Länder, um die Jugend zu fördern? Denn wenn man sich anguckt und man muss einfach nur anfangen mit dem British Boys, was jetzt die Amateur Championship ist, was nicht von Sergio Olazabal, Matt Fitzpatrick gewonnen haben und heute noch davon reden, das ist eine der größten Siege für sie. Aber du warst ja auch in Dornoch und in vielen anderen. Hast du da irgendwas wahrgenommen, was die anders machen, um die Jugend, ich meine, außer der Selbstverständlichkeit, beim Spiel zu halten?
Nee, es ist einfach genau diese Selbstverständlichkeit. Es gibt doch keine Barrieren. Es gibt doch kein, wie soll ich das nennen? Es gibt keine Kluft zwischen alt und jung. Hierzulande ist es ja nun oft so, da fühlt man sich als etablierter Golfer, der viel Geld für seine Mitgliedschaft bezahlt hat, davon gestört, dass die Kids darum toben. Dann gibt es dann irgendwo, werden die irgendwo hingeschickt. Also auch das hat man, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber auch das habe ich oft genug erlebt, dass man sich gerade in etablierten Golfclubs darüber echauffiert hat, dass die Kids störend laut sind oder was auch immer. Das hat man dort nicht. Das ist selbstverständlich. Die fahren nach der Schule auf den Golfplatz oder oder sie nehmen den Ball und gehen bolzen. Das ist alles dasselbe. Da hat jeder sein Set, seinen Schläger, das gibt es im Club, da gibt es Patenschaften, da gibt es, es gibt exakt diese Berührungsängste nicht, diese Schwellen für Jugendliche nicht. Es ist in Schottland oder auch in England, in Irland, in Wales, also auf den ganzen, auf der gesamten britischen, es ist nicht uncool, Golf zu spielen. In hierzulande ist es uncool, wenn du irgendwo hier in der Schule gehst, da spielt Golf, gucken sich alle an und rümpfen die Nase. Ich mache jetzt mal das Klischee auf. Ja. Das ist da nicht uncool. Das ist lustig, das ist fun, die treffen sich da. Erinnere dich an die Gästin Sarah MacDonald,
ja,
aus Dornoch, die dort auch mit einer großen Selbstverständlichkeit in der Jugendmannschaft groß geworden ist. Und es gibt einfach diese Trennungen nicht. Es gibt nicht diesen Alters. Dünkeln oder dieses nach Alter sortierte Kassensystem. Das sind alles Golfer. Die spielen alle Golf, die wollen alle spielen. Have fun. Und das ist das. Deswegen ist das selbstverständlich. Genau diese Selbstverständlichkeit ist auch die Jugendarbeit. Und es ist die Accessibility. Du gehst halt, steigst in Bus und fährst 3 Stationen bis am Golfplatz. Das hast du hier ganz selten. Da gibt es einfach hier die anderen Voraussetzungen. Das ist ja auch eines der großen Probleme, die Zugänglichkeit, Erreichbarkeit. Das hast du da nicht. Die fahren mit Fahrrad auf den Golfplatz, haben die Bags auf dem Rücken oder sie fahren 2 Stationen mit dem Bus oder sie kommen zu Fuß, weil das Ding sowieso innerhalb der Stadt mittlerweile liegt. Das ist dann, ich komme immer wieder auf diesen Begriff Selbstverständlichkeit.
Ja, ich meine, sowas werden wir jetzt in Deutschland, diese Selbstverständlichkeit werden wir nicht erreichen. Jedenfalls
nein, weil wir diesen Sport nicht erfunden haben, sagen wir es mal so. Wir haben ihn übernommen von den Engländern oder von den Briten und wir haben ihn auf eine Art und Weise übernommen, dass er in den Anfängen vor allen Dingen arrivierten Kreisen zugänglich war. Und dieses Klischee hat es nun mal hierzulande und das hat es dort drüben nicht. Dort drüben ist es ein Geländespiel. So ist es dort entstanden. Da wurde irgendwas zusammengekratzt und dann haben wir irgendeine Holzkugel draufgelegt, später so ein Feathery oder sonst irgendwas und hat das Ding ins Gelände geprügelt. Das war eine wilde Bolzerei mit Stock und Ball. Ein Geländespiel, den man dann irgendwann im Laufe der Jahrhunderte Regeln verpasst hat. Die Geschichten kennen wir alle. Aber letztlich war es ein Freizeitvergnügen. Die sind über die Links getobt.
Ja.
Wenn da nicht gerade das Leinen zum Bleichen ausgelegt war in den Dünen oder auf den Grashügeln, nur sonntags nicht, da mussten sie alle in die Kirche.
Ja.
Und das ist diese Selbstverständlichkeit, die ich meine. Und genauso ist es im Grunde bis heute.
Aber wenn wir beide losziehen, ist es auch ein Geländespiel.
Das stimmt. Das stimmt. So, gelegentlich liegen wir auch so bleich wie das Leinen in der Gegend rum. So, aber das ist wieder was anderes.
Aber obwohl wir diese Selbstverständlichkeit nicht erreichen können, nichts hält ein Mitglied in einem deutschen Golfclub davon ab, auf schottische Art und Weise auf einen Juniorengolf, einen Jugendgolfer zuzugehen.
Richtig. Genau. Warum auch nicht? Es sind alle Gesinnungsgenossen, um dieses schreckliche Wort mal in den positiven Kontext zu heben. Wir haben alle dasselbe Golferherz, schlägt in uns. Das ist dieses Soulmateship, wie auch immer du das nennen willst. Wir sind Seelenverwandte und das sollten wir bei all diesem ganzen Drumherum, Handicap, Status, Ehrenamt, mit was sich das Golf hierzulande alles befrachtet, Zeitaufwand, Erreichbarkeit der Plätze, was auch immer. Da gibt es ja so viele Argumente. Das erlebe ich da alles nie. Ja,
das sind eigentlich auch nur Ausreden.
Vermutlich ist es das. Ich will diese Debatte jetzt hier gar nicht eröffnen, aber das hast du da drüben nicht. Das beste Beispiel ist das, was ich eben erzählt habe. Da kommt einer auf dich zu und sagt, ist toll, dass ihr hier seid, hast du nicht Lust, bei uns Mitglied zu werden? Und das ist der Vizepräsident oder Men's-Captain oder was auch immer. Da gibt es diese Attitudes, diesen Dünkel, diese Funktionär- oder Ehrenamtsbräsigkeiten, das gibt es da alles nicht. Ja. Das finde ich, das macht es so unfassbar angenehm.
Wenn man jetzt nach Schottland fährt, und du hast einen ganz tollen Satz gesagt, du hast gesagt, man findet Golfplätze, selbst wenn man sich verfährt. Oder
ja.
Paraphrasiere, aber wäre es dann der bessere, ohne jetzt wertschätzend zu sein, vielleicht der angenehmere oder erfüllendere Weg, alleine loszufahren, anstatt durch irgendeinen Reiseveranstalter, der einen von einem Platz zum anderen treibt mit Events zwischendrin und so weiter, um das richtig zu erleben, was in Schottland wirklich los ist.
Also das, die Authentizität und das Originäre des Spiels erlebst du natürlich tatsächlich nur, wenn du auf dem Parkplatz rollst, aussteigst und sagst, hallo, hier bin ich, wie geht denn das hier? Und dann merkst du, dass irgendjemand kommt und sich deiner annimmt und nicht dich scheel von der Seite anguckt. Natürlich ist die individuelle Art, sich da sozusagen seinen Weg über die Plätze und von Platz zu Platz zu suchen, der erlebnisreichere. Gar keine Frage. Ich denke mal, das ist eine Mentalitätsfrage, wie du das machst. Der eine ist da abenteuerlustiger, hat auch keine irren Probleme, schmale Feldwege, auf denen man nicht wenden und nicht ausweichen kann, auf der falschen Straßenseite, die dann da gar nicht mehr da ist, weil es ist eh nur eine Spur, zu befahren und sich seltsamen Begegnungen auszusetzen mit Schafen, LKW und was auch immer einem da entgegenkommt. Das muss man mögen, das muss man wollen. Wenn einer da diese Tendenz hat, ist es einfach großartig. Dann mach das Abenteuer, fahr los, mach Explore Scotland. Jetzt spucke ich den Reiseveranstalter ein bisschen in die Suppe. Wir beide wissen, dass wir dort Freunde haben. Malcolm Duck ist einer davon, die ein wunderbares Portal betreiben, auf dem man sich sehr, sehr gut informieren kann. Den Namen darfst du gleich nennen. Mhm. Du bist der Moderator, wo man sich Plätze zusammensuchen kann, wo man Routen sich stellen kann, wo man Hotels findet. Die Highlands sind ähnlich mit Highland Golf. Gibt die, das darf ich dann jetzt sagen, die Webseite Highland Golf, da finden sich die Highland-Plätze, da finden sich die Hotels dazu. Da kann man sich auch selbst was zusammensuchen, um so eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Das geht alles. Das macht es immer noch sehr, sehr originär, sehr, sehr authentisch, aber mit einer gewissen Planbarkeit. Ich bin damals grob mit einer Planung meinen ersten Besuch gemacht, hatte Anlaufstellen bei den Clubs, aber war ansonsten auf mich alleine gestellt, hatte keine Reisebegleiter, keine PR-Begleitung oder was auch immer. Das hat unfassbar Spaß gemacht. Und wenn du das einmal für dich inhaliert und als wunderbar empfunden hast, dann willst du sowieso nichts mehr anderes machen. Und dann juckelst du da mit Freuden auf der falschen Straßenseite quer durch die Lande und erfreust dich deines Golferlebens und entdeckst so Plätze auch in der Region Aberdeen, Stonehaven, Cullen Links. Das sind sensationelle Golfplätze, die so ursprünglich sind. Wie hat Neil Hampton gesagt, it's the most natural way to play the game.
Ja.
Und diese Erforschung, diese Zufallsbegegnung, zwischendurch hast du noch eine alte Burg und ein verfallenes Castle und was auch immer und eine Whisky-Destillerie, finde ich großartig. Und Landschaften, von denen man nur singen kann, wenn man das mag. Und wenn man nicht auf, selbst Palmen gibt es da zur Not, also ja. Weißen Sandstrand, also ist alles da.
Alles da. So. Die Internetseiten von Malcolm Duck habe ich jetzt nicht im Kopf, aber
Scotland, where golf began.
Scotland, where golf began oder die 1457 Society sind immer gute Anlaufstellen.
Genau.
Von den, weil es ja halt so eine Smorgasbord von Golfplätzen gibt, von diesen bleiben wir mal bei diesen vier Gebieten von St. Andrews und Fife und dann East Lothian und West Coast und Highlands. Für jemanden, der einen Einstieg in Links Golf möchte, würdest du da eine Gegend vorschlagen oder ist es eigentlich egal?
Es ist eigentlich egal, das eine ist so gut wie die andere. Da braucht man, muss man, kann man überhaupt keine Wertung abgeben. Das wäre tatsächlich, ja. Spoil of Choice. Ich finde immer, Angus mit Old Course hat unfassbar gute Plätze, hat eine unfassbare Vielfalt, ist natürlich aber auch für jeden das erste Ziel, das erste, was einfällt, wenn man Golf in Schottland erwähnt. Wenn man dorthin fährt und sagt, okay, ich will mal diesen das Einatmen, also wenn du in St. Andrews am Golf Square stehst oder am Clubhaus stehst und guckst auf den Old Course, dann und du hast ein bestimmtes Gespür dafür, dann kriegst du schon Goosebumps. Dann läuft sie schon eiskalt den Rücken runter, wenn du ein bisschen auch in der Geschichte drin bist. Das ist sicherlich auch ganz gut, um so nochmal sich mal ganz frisch infizieren zu lassen. Und es gibt halt im Großraum St. Andrews, und das ist vielleicht das Einfachste, es gibt tolle Golfplätze, die nicht direkt auf der Karte sind. Ich denke nur an Crail mit dem Bacomi Links. Ich denke an Leven und London Links. Oder wenn du hochfährst Richtung Carnoustie, Panmure ist ein großartiger Platz, der immer so ein bisschen im Schatten von Carnoustie steht. Ja. Die Region Aberdeen, da bist du relativ nah noch am Festland, nämlich an der Ostküste. Und dann bist du sowieso in den Highlands. Und wenn du richtig Abenteuer willst, dann fliegst du nach Glasgow und fährst runter zur Westküste. Kintyre, ein unfassbar schöner Weg mit dem Auto am Loch Lomond entlang und dann auf die Halbinsel Kintyre. Und von da an ist, wie man so schön sagt, die Wiese grün, und da ist sie ja nicht grün, da ist sie ja gelb und braun und ganz wunderbar. Und da hast du so viele Möglichkeiten, Golf und Genuss, auch Kulinarik, ich sag nur Seafood, und Landschaft und Wasser und Küstenformationen miteinander zu verbinden. Das ist eine Frage, was man mag. Sicherlich ist Angus und Golfkurs so das Erste, um sich mal die volle Dröhnung zu holen. Muss man einfach so sagen. Es wird, Malcolm Duck wird jetzt sauer sein, weil der findet das überhaupt nicht. Der findet, dass alle sofort nach East Lothian müssen, womit er nicht Unrecht hat, weil das ist genauso toll. Deswegen sage ich, es gibt diese fünf großen, was haben wir, fünf, ja, wie die Whisky-Region, Golfregionen, und eine ist so sensationell, also für mich so sensationell wie die andere.
Und wenn man besonders mutig ist, fährt man auf die Insel Islay.
Wenn man besonders mutig ist, fährt man auf die äußeren Hebriden, also die Outer Hebrides, und hüpft da durch die Gegend. Da weiß man auch, dass die Fähre nie dann geht, wenn man glaubt, dass sie geht, und dass am nächsten Tag sowieso der Fährplan völlig durcheinander geworfen ist, weil das Wetter umgeschlagen ist. Da muss man wirklich Abenteuer und Mut haben. Da ist Islay schon fast gesegnete Zivilisation, oder wie der Busfahrer auf Islay mir gesagt hat, this is God's own country.
God's own country. Michael, vielen, vielen Dank.
So gerne, Frank. So gerne. Danke,
dass du... Deine Leidenschaft und deine Ehrlichkeit ist erfrischend und ganz toll.
Danke, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, mein Herz zu öffnen und diese Schwärmerei loszuwerden.
Ich kriege
keine Provision von irgendwelchen schottischen Golfclubs
oder
Tourismusbehörden.
Nein, so sind die nicht.
Den Disclaimer muss ich hier loslassen.
Auf jeden Fall, und um nochmal Neil Hampton zu erwähnen, ja, das ist ein Top-CEO von dem besten Golfclub der Welt. Der lebt das von top down. Ja. Und das macht die Sache so charmant. Einer, der es in Deutschland macht, ist der Bleschi. Der lebt das auch von top down. Man merkt,
so ist das.
Eine
so.
Anlage geht. Es gibt es also, und es ist möglich, aber nichts ist wie Schottland. Unsere Schottland-Woche, unsere Schottland-Fortnight geht weiter mit Matthew Harris, der zwar kein Schotte ist, aber Mitglied in Royal Dornoch, der Fotojournalist, der jetzt Anfang April von der PGA of America mit dem Lifetime Achievement Award geehrt wird. Eine richtig große Hausnummer für uns. Das dürfen Sie nicht verpassen. Dann geht es bestimmt irgendwann weiter, noch vor den Masters, mit einer Ausgabe von Gonzo Golf mit dir, hoffe ich.
Ja, freue mich jetzt schon wieder drauf.
Ja, auf jeden Fall, denn ja, du weißt ja, dass ich immer mit bestimmten Gruppen von Golfern besonders viel Spaß habe. Und zurzeit sind es Influencer, die bei Gewinnspielen von anderen Influencern mitmachen. Also das finde ich ja auch geil.
Braucht man eigentlich nicht mehr weiter zu kommentieren, das spricht für sich.
Das spricht auf jeden Fall für sich, nicht? Oder irgendwelche anderen Knödel, die sich als ausgewiesene Irland-Kenner aufpusten, solche Sachen. Aber das machen wir dann bei der Gonzo Golf. Und dann
Sehr
sind wir
gern.
schon bei den Masters. Rotofest kommt auch wieder auf Sie zu, meine Damen und Herren. Und ich glaube, Michael, du stimmst mir bei, wenn ich nochmal unseren Freund Malcolm Duck zitiere mit den zwei Worten, wenn es um Schottland geht: Go visit.
Da bin ich komplett deiner Meinung und Malcolm sowieso.
Das war es, meine Damen und Herren. To the Linksland.